Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis und Dr. Burak Yildirim.
Es ist wieder soweit, es ist Freitag und es ist eine neue Episode von Lauf dich frei, dein Mental Health Podcast. Und es ist wieder Zeit für Burak Yildirim. Hallo.
Danke, ich bin wieder da.
Ja.
Wie geht es dir?
Es geht mir gut. Ich bin emotional ein wenig abhängig von dir, aber das finde ich gar nicht so problematisch.
Das ist positiv, aber.
Das ist positiv. Aber ich bin sehr gespannt auf diese Folge, ja. Weil ich dir vielleicht die ein oder andere private Frage stelle und du kannst nichts dagegen tun. Du kannst nur nicht antworten drauf, das wäre schade. Aber keine Bange. Es wird, wenn überhaupt, dann nur zu diesem Thema sein. Und nein, ich freue mich wirklich auf die Folge, weil das eine Folge ist, über die ich viel nachgedacht habe. Und danke, dass du das Thema vorgeschlagen hast, weil ich um mich herum einige kenne, die das Thema betrifft. Punkt 1 und Punkt 2. Ich überlegt habe, ob ich auch schon mal in so einer Situation war, wo ich einfach nicht wegkam von diesem Menschen. Soll es ergeben, aus welchen Gründen auch immer. Und warum ist das überhaupt so? Auch diese Frage kann man sich stellen, wenn man sich sie stellen möchte. Und dann taucht man ein in die große Welt der Psychologie, wenn man will. Also es ist schon schön. So kommst du raus aus emotionaler Abhängigkeit. Großes Thema. Ich bin mal gespannt, wenn der Podcast diese Folge nach 3 Stunden vorbei ist, ob dann alle Fragen geklärt sind.
Nach 3 Stunden Teil 1.
Ja, Teil 1.
Dann kommt ja noch der Teil 2 nächste Woche.
Genau, und die Outcuts noch irgendwann.
Nee,
genau.
Schönes Thema, auf jeden Fall. Hat mich auch direkt gepackt. Und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht oder negativ nur. Kann auch positiv sein. Und wir holen ja immer das Positive hier raus. Aus jeder
Folge. Das stimmt. Bleiben wir aber positiv. Wobei, es gab auch schon negative Mental Health Momente der Woche. Aber vielleicht war er positiv. Ich bin gespannt, wie deiner war.
Ja, positiv auf der einen Seite, aber auch irgendwie weird auf der anderen. Und zwar stammt die Geschichte hat mir meine Frau erzählt und ich musste dann wirklich mehrmals drüber nachdenken und habe mir gedacht, das ist ja irre. Und zwar ging es so ein bisschen hier aus der Kategorie, was man nicht alles für seine berufliche Ziele tun würde. Und zwar hat sie ein Gespräch gehabt mit einem Handwerker, dessen Sohn sich bei der Polizei beworben hat. Und ich bin, grundsätzlich gehe ich immer davon aus, wir können jeden Mann und jede Frau gebrauchen, egal ob bei der Polizei oder wo auch immer. Also wir können jeden gebrauchen. Und wenn sich jemand freiwillig bewirbt, umso besser. Und der ist beim Amtsarzt im Gesundheitstest durchgefallen. Mhm. Und zwar, weil er einen Überbiss hat. Also mit anderen Worten, Unterkiefer schiebt zum Oberkiefer ein bisschen nach vorne. Mhm. Jetzt hätte ich aus ärztlicher Sicht gesagt, allerhöchstens, das sieht vielleicht jetzt nicht adrett aus, aber ich glaube, dass man damit in den Polizeidienst gehen kann. Lange Rede, kurzer Sinn, abgelehnt. Und jetzt hätte dieser junge Mann sich ja theoretisch in einem anderen Bundesland, ja, bewerben können, weil interessanterweise gibt es in anderen Bundesländern oder in verschiedenen Bundesländern verschiedene Aufnahmekriterien, was Größe, Breite, Gebiss und so weiter angeht. Aber nein, dieser junge Mann hat sich gedacht, ich werde Polizist in NRW und hat sich das Gebiss bzw. den Kiefer operieren lassen.
Nein.
Und hat sich Stück Knochen aus dem Kiefer entfernen lassen.
Boah.
Und das quasi gekürzt, gestutzt und mit Platten versiegeln lassen. Jetzt ist dieser Eingriff aber gerade mal 3 Wochen her. Jetzt Also es gibt noch kein Happy End. Ich werde es verfolgen. Ich hoffe, dass ich es auch verfolgen kann.
Okay.
Heißt, ja, richtig. Jetzt habe ich mir nur in dem Moment, als meine Frau mir das erzählt hat, habe ich mir nur gedacht, scheiße, nicht, dass der Amtsarzt jetzt sagt, ja, jetzt sieht zwar der Kiefer besser aus, aber das Problem ist, sie sind da voroperiert. Und das ist theoretisch mit Verbeamtung. Also ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht, sondern ich hoffe, dass es gewürdigt wird. Ich bleibe dabei. Ich bin kein Amtsarzt. Aber ich sehe immer noch nicht so richtig die Begründung dahinter, jemandem den Berufseinstieg zu verwehren, nur weil das Gewiss ein bisschen nach vorne verschoben ist oder geschoben ist. Das ist nun mal so. Aber gut. Warten wir es mal ab. Ich fand es irre von der Story her. Weil, wie gesagt, polizeitechnisch habe ich schon einige spannende Sachen gehört, einfach zu klein für, ich sag jetzt mal, für zu klein für Hamburg, aber ausreichend für Niedersachsen. Ne? Also jetzt einfach aus der Luft gegriffen. Dadurch, dass es wirklich unterschiedliche Aufnahmekriterien gibt, hätte ich jetzt persönlich gesagt, komm, stell dich mit deinem Gebiss in Schleswig-Holstein vor, werd da genommen und dann lässt du dich nach NRW versetzen. Ja,
Wahnsinn.
Aber gut. Fand ich verrückt. Also fand ich irgendwo auf der einen Seite bewundernswert, auf der anderen Seite aber auch völlig gaga aus amtsärztlicher Sicht. Trotzdem gilt dem jungen Mann meine Bewunderung, weil sich operieren zu lassen, nur um seinen, ich gehe mal davon aus, heißgeliebten oder Traumberuf zu erlangen, das ist schon ein Statement.
Finde ich, wie soll ich sagen, finde ich auch eine irre Geschichte, aber finde es auch unfassbar mutig, dass man so eine Strapaze auf sich nimmt, um das auch durchzudrücken. Also es geht ja nicht nur, wie du sagst, ne, es geht ja nicht nur darum, den Traumjob irgendwie zu ergattern, sondern es geht ja auch darum, da ein Statement zu setzen, so nach dem Motto, okay Leute, wenn ihr glaubt, dass das jetzt irgendein Problem ist, dann mache ich halt irgendwie. Ich möchte aber gerne in NRW bleiben und ich möchte gerne hier leben und ich möchte gerne diesen Beruf machen. Also wie zielstrebig muss man sein, um
krass
da nochmal anzuschieben? Ja. Finde ich. Boah,
ich glaube, das wird ein guter Polizist.
Da.
Ich glaube, das wird ein
guter Polizist. Also das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Aber ja, halt uns da gerne auf dem Laufenden. Ich bin super gespannt.
Ich hoffe, dass ich da noch irgendwie vor allen Dingen ein Happy End vermelden kann. Muss halt gucken, ob wir den Handwerker noch mal vor die Flinte kriegen, also den Papa. Und dann werden wir das versuchen, mal rauszufinden. Ich drücke die Daumen. Vielleicht. Es wäre nicht verrückt. Vielleicht hört er ja sogar zu, dieser junge Polizeianwärter. Und deshalb, wir drücken die Daumen, wenn du uns zuhörst. Melde dich auch gerne und gib uns eine Info, ob das geklappt hat.
Ob das geklappt hat, ja. Finde ich sehr gut. Tolle Geschichte.
Richtig gute Geschichte. Verrückt.
Da will ich, dass das ein Happy End hat. Dann ruf einfach den Reul an.
Der Minister. Sehr klar.
Sag mal, Reuli, wie ist es?
Auf jeden Fall.
Das ist doch Quatsch, was du da machst. Oder was die...
Der muss da hin, der muss hin.
Der muss hin. Sehr schöne Geschichte. Vielen Dank. Toll.
Ja, danke auch an meine Frau, dass sie mir das erzählt hat. Fand ich das sensationell. Das
ja. Richtig.
Und bei dir?
Ach, ich erzähle das jetzt einfach mal, weil es wirklich etwas ist, was mich sehr beschäftigt hat in den letzten Wochen. Ich war ja, wie du weißt, in so einem Wahlkampf eingespannt. Und merkte dann über einen längeren Zeitraum, dass so ein Wahlkampf ist, das wäre jetzt nicht der erste gewesen, aber es gibt so Wahlkämpfe, da wird es dann einfach auch komisch und dann wird es auch diffizil und da wird es auch da menschelt es und dann ist es auch so, dass man feststellt, es geht nicht mehr so sehr um die Sache, sondern es geht darum, andere auch ein Stück weit zu beschädigen. Und das war am Anfang, hatte ich das befürchtet, dass das so kommen könnte, und das ist dann auch so gewesen. Und es mündete dann in, also wenn du so als Berater tätig bist, dann bist du im Grunde genommen im Hintergrund und du bist so irgendwie auch, weiß ich nicht, du machst deinen Job und du machst letztendlich auch deinen Job hoffentlich so, dass es nicht um die Beschädigung von Menschen geht, sondern dass es darum geht, wenn du aktiv wirst, dass du dann einfach auch zumindest das, was dir möglich ist, tust, um Menschen aufzuklären. Also um Menschen die Möglichkeit zu geben, auch die Gegenseite zu verstehen und der Gegenseite oder die Gegenseite dann einfach auch ein Stück weit zu demaskieren, wenn es denn notwendig ist. Und das bedeutet gar keine böse Absicht, sondern einfach nur, da kommt dann der Journalist in mir durch, einfach zu sagen, so, das und das und das sind die Fakten und gut ist. Und auf dieser entscheidenden Veranstaltung hat sich dann jemand hingestellt und hat tatsächlich auch über den Medienberater geschimpft und sich ausgelassen vor mehreren tausend Menschen. Und im ersten Moment dachte ich so, und da waren dann aber auch sehr mächtige Menschen im Hintergrund, die mich dann auch drauf angesprochen hatten über den Job, den ich da gemacht habe. Menschen, wo du normalerweise nicht denken würdest, dass sie das tun sollten, weil das ein Stück weit auch unter ihrer Würde ist. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Ich habe da gesessen und habe mir das so angehört und dachte mir erst, ich muss jetzt aus dem Sattel gehen, ich muss da auf die Bühne und muss jemanden einmal mindestens durchschütteln. Und dann dachte ich mir so, wie armselig ist das eigentlich, dass wenn man keine Mittel mehr hat, wenn man merkt, dass man Scheiße gebaut hat, dass man dann sich auf so eine Ebene runterlässt. Einfach auch, um dann mit Schmutz zu schmeißen. Das passte für mich irgendwie so in die gesamte Situation. Und ich dachte so, okay, guck mal, das Learning ist, das machst du nie wieder. Also du involvierst dich auch, das war jetzt irgendwie auch kein Job richtig, sondern ich habe da ein Team unterstützt, das mir wirklich sehr am Herzen lag und immer noch liegt sehr. Und damit verdienst du kein Geld, damit das machst du einfach aus Überzeugung. Und dann kommt eben von der Gegenseite so eine Geschichte um die Ecke, wo du dich dann einfach fragst, okay, was sind das für Menschen und haben die das wirklich nötig und ist das wirklich so? Willst du diese negative Energie in deinem Leben haben? Nee, willst du eigentlich nicht. Und so dieses Learning, einmal mehr, das Learning, es geht nicht mehr dann um die Sache, sondern es geht um Macht. Es geht um Eitelkeit. Es geht um Profilierung und all das. Das war was mich total nachdenklich gemacht hat, hat aber mehr dafür gesorgt, dass ich für mich einfach entschieden habe, ähnlich wie du auf eine ganz andere Art und Weise, dass ich mit diesem Bereich so auf diese Art und Weise gar nichts mehr zu tun haben möchte, weil das war so ein Punkt, wo da war es für mich dann auch gut. So, also ich konnte da ganz gut gehen und ich konnte da, obwohl dieser Wahlkampf auch krachend verloren ging, was natürlich schmerzhaft ist, aber ich konnte deshalb auch gut damit umgehen, weil ich gemerkt habe, für mich, da gehöre ich nicht hin. Ich gehöre nicht in diese Bubble. Ich gehöre nicht in diese Welt. Ich gehöre nicht in dieses negative Energiefeld. Und das war ein großes, großes Learning. Ich bin froh am Ende. Also ich bin diesem Menschen, der mich da auch angegriffen hat vor Tausenden von Leuten, bin ich ihm dankbar, weil ich für mich einfach entschieden habe, boah, nee, macht das, also macht ihr das alles gerne ruhig weiter, aber es ist für mich damit dann auch gut.
Ja, ich meine, man kann mit verschiedenen Themen in diesem Milieu konfrontiert werden, aber es ist halt häufig so, wenn es um Interessen geht oder eben, ich glaube, das trifft es am besten, wenn es um Machtgehabe und Macht verschiebe teilweise auch geht, dann zeigt die Bestie ihr wahres Gesicht. Und man muss natürlich auch sagen, leider sind in diesem Bereich auch viele eben, und das führt uns auch auf eine gewisse Art und Weise zu unserem heutigen Thema, eben emotional abhängig von diesem Bereich, von diesem Zirkus. Ne, du hast es letzte Woche gesagt mit André Schürrle, der gesagt hat, dieser ganze Zirkus gefällt mir nicht so sehr. Aber für viele ist diese Form der Bindung an den Fußball und auch an gewisse Positionen letztendlich schon so, dass die sich darüber definieren, charakterisieren, und im Grunde kann man es zusammenfassen, ich brauche diesen Posten, ich brauche diese Position, um mich gut zu fühlen. Und diesen Leuten ist dann, weil es ja um sie persönlich geht, es geht ja um Eitelkeit, es geht um eigene, also es geht um eine gewisse Form der Selbstbefriedigung, also das meine ich jetzt so, wie der Wortlaut nun mal ist, ist denen auch alles und jedes Mittel recht. Mhm. Also da wird diffamiert, da wird gelogen, da wird da werden mit verbalen Waffen geschmissen, ja, aber hinterrücks. Und deshalb ist es umso entscheidender, dass man selber emotional eine gewisse Unabhängigkeit hat, auch wenn man für diesen Bereich zeitweise tätig ist oder die ganze Zeit, weil es voll oder hauptberuflich ist, und gegebenenfalls auch man eben in Lohn und Brot steht, ne? Und da vor allen Dingen eine emotionale Unabhängigkeit zu haben, boah, da kenne ich sehr wenige, ne? Und deshalb ist es leider eine Geschichte. Also schön wäre ja gewesen, oder was heißt schön, aber es hätte ein Happy End gehabt, wenn dann dein Team wenigstens gewonnen hätte. Dann hätte man sagen können, alles klar, komm, den Kübel, den du da gerade ausschüttest, den nehme ich in Empfang. Ist gar kein Problem. Aber so haben ja dann, wenn ich dich auch im Vorfeld unserer Folge richtig verstanden habe, dann haben auch noch die Falschen gewonnen.
Definitiv.
Ja, dementsprechend ist das ja dann leider auch noch ziemlich unglücklich. Zumindest ja, jetzt, was den Wettbewerb angeht.
Ja, alles andere wird sich dann zeigen. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was nachhaltig ist, aber gut, ich kann mich auch gerne auch da eines Besseren belehren lassen. Das ist auch gar nicht mein Thema. Es ist schön, dass ich jetzt einfach dann auch mich wieder auf andere Dinge konzentrieren kann, wie zum Beispiel Podcasts und die emotionale Abhängigkeit, die ein Thema darstellt, das ich, ja, wie soll ich sagen, also ich glaube, ich habe für keins so viel Zeit gebraucht, um mich da richtig reinzuschrauben, weil es mich auch wirklich interessiert hat und weil ich mich auch fragen musste, was hat es mit mir zu tun eigentlich, und sollte man sich ja vielleicht auch immer wieder, was hat das Thema mit dir gemacht, warum hat es dich angepingt und warum hast du gesagt, lass uns darüber mal sprechen?
Weil ich glaube, dass jeder Mensch ausnahmslos emotional abhängig ist. Mhm. Natürlich diese beiden Begriffe auch in der Kombination ein gewisses negatives Muster zeigen und auch einen negativen Touch haben. Aber ich glaube, dass emotionale Abhängigkeit eben auch positiv sein kann. Weil letztendlich auf der einen Seite, wenn es eben negativ behaftet ist, raubt es ja unheimlich viel Energie. Es raubt viel Selbstbewusstsein und Stärke. Und genauso sorgt es aber auf der anderen Seite dafür, dass man das erlangen kann, wenn man sich positiv emotional zu einer Person abhängig zeigen darf und auch sich abhängig fühlt. Weil man kann da auch wirklich sehr, sehr viel Kraft und Energie tanken. Und ich glaube, wir wachsen alle emotional abhängig auf, allein schon unmittelbar nach der Geburt, wenn wir die Muttermilch brauchen. Und da ist schon eine sehr, sehr große Form der emotionalen Abhängigkeit, die wir natürlich auch der körperlichen, gar keine Frage, aber das nehmen wir natürlich so nicht wahr, aber wir werden ja streng genommen so groß. Und deshalb haben wir sicherlich in unserem Leben beruflich, sportlich, natürlich in der Liebe sehr viel mit diesen Themen zu tun. Und deshalb wollte ich auf der einen Seite, weil es meiner Meinung nach ein sehr interessantes Thema ist, aber eben auch eine positive Seite hat, wollte ich es nochmal aufs Tableau bringen, beleuchten. Und ich glaube, dass am Ende dieser Folge sehr viele auch Kraft aus diesem Thema ziehen können.
Gab es oder gibt es Situationen, in denen du dich emotional abhängig fühlst? Und welche sind das?
Ja, die gibt es auf jeden Fall. Ich habe, wenn es die, ich nenne es mal bewusst klassische emotionale Abhängigkeit gab, zu Personen, zu Menschen, die die einen auch ja emotional stark beeinflussen. Es geht jetzt nicht nur darum, es geht ja nicht um Emotionssauger, ne, und du bist dann hinterher emotionslos, sondern es geht ja eher darum, welche Emotionen löst welche Person in dir aus und was macht das mit dir. Mhm. Und wenn du dann letztendlich emotional stark reagierst oder beeinflusst wird, dich das entkräftet allerdings, gibt ja den schönen Begriff der sogenannten Kryptonit-Menschen in diesem Zusammenhang. Dann habe ich grundsätzlich versucht, mich davon einfach zu befreien. Mal gelingt das schneller, mal gelingt das natürlich auch langsamer, weil man auch gewisse Dinge, wie sagt man immer so schön, erledigen muss, organisatorisch, zeitlich, planerisch, emotional. Also bis man wirklich auch emotional so weit ist und sagt, so, ich kann mich jetzt lösen. Und gleichzeitig aber habe ich emotionale Abhängigkeiten, die ich sehr positiv empfinde und bewerte. Das ist natürlich die Abhängigkeit emotional von meinen Kindern oder auch zu meinen Kindern, zu meiner Frau, zu Familie allgemein, weil am Ende ich kann gut gewisse Dinge einordnen, wenn es um gesundheitliche Aspekte geht. Ne? Also man muss immer berücksichtigen und respektieren, dass jemand auf eine gesundheitliche Störung völlig unterschiedlich reagieren kann. Als Laie, aber ich habe auch schon die Erfahrung gemacht mit Leuten vom Fach, dass die gewisse Dinge völlig überbewerten und andere Dinge völlig fast schon laissez-faire mit umgehen. Aber bei medizinischen Laien ist das natürlich nochmal teilweise extremer in beide Richtungen. Und da bin ich emotional wirklich schon sehr, würde es mal entspannt nennen. Aber bei gewissen Dingen, wo ich schon auch merke, da will bewusst jemand emotional auch destabilisieren oder fast schon emotional betrügen. Da ist es dann schon schwierig. Also da muss ich auch sagen, da reagiere ich auch schon mal häufig über Gebühr. Mittlerweile kann ich mich auch angemessen entschuldigen. Aber trotzdem ist häufig die Reaktion einfach da. Und deshalb habe ich für mich einfach versucht, diese Menschen einfach aus meinem Leben ja regelrecht zu verbannen. Und mit vielen hat das wunderbar funktioniert. Also wirklich so gut, dass man, also nicht nur, dass der Plan aufgegangen ist, sondern dass einem das wirklich richtig, richtig Energie und vor allen Dingen nochmal völlig neue Perspektiven eröffnet hat, die man vorher so in seiner emotionalen grauen Welt gar nicht gesehen hat. Und aber kurz und knapp, ja, diese emotionale Abhängigkeit gibt es und gab es.
Also wenn man da so ein bisschen tiefer einsteigt und sich mit Wissenschaft beschäftigt, dann gibt es so zwei Fragen, die damit verknüpft sind mit der emotionalen Abhängigkeit, die auch immer wieder von Psychologinnen und Psychologen auch gestellt werden. Bei Menschen, die da wirklich ihre Probleme mit haben. Frage 1 ist, was treibt mich dazu, mich ständig über andere zu definieren? Und die Frage 2 ist, welche Ängste stecken eigentlich dahinter? Das ist eigentlich so das für mich zumindest spannende Thema. Oder beziehungsweise ja, schon auch etwas, was elementar ist, wenn man von emotionaler Abhängigkeit spricht. Und damit verbunden auch ein Satz, der mich in der Vorbereitung wirklich gecatcht hat, der da lautet: Wer Liebe in seiner Kindheit mit Leistung oder Anpassung verknüpft hat, trägt eine unterschwellige Angst in sich, nämlich die Angst, nicht genug zu sein, wenn man einfach nur existiert. Und um diese Leere zu füllen, entwickeln emotional abhängige Menschen Strategien, um sich Zuwendung zu verdienen. Und da sagen zum Beispiel auch viele Psychologen, Kinder beginnen etwa so mit 1,5 Jahren innere Konzepte zu entwickeln, nach dem Motto, so darf ich sein, dann werde ich geliebt. Oder so darf ich nicht sein, sonst werde ich bestraft oder abgelehnt. Und diese inneren Überzeugungen begleiten das Kind bis ins Erwachsenenalter. Also das heißt, muss man sich mal reinziehen, was da, wie ja so oft in der Kindheit, als Grundstein gelegt wird. Und da bin ich auch, da habe ich drüber nachgedacht, da bin ich ein totales Opfer. Weil ich kann mich noch dran erinnern, dass es einen Satz meines Großvaters gab, der maßgeblich auch in meiner Beziehung beteiligt war. Der sagte, solange du der Held bist, solange alles toll ist, bist du auch geliebt. Wenn du nicht mehr der Held bist, dann bist du auch nicht geliebt. Also du musst immer tatsächlich so diese Fassade halten, um im Umkehrschluss diese Liebe in Anführungsstrichen zu erlangen. Und was dahinter steckt, und das ist ja dann auch Wahnsinn, ist, dass also quasi von Kindesaltern angefangen wir fast alle denselben Fehler machen. Wenn du nicht, dann
ja,
hat es immer eine Konsequenz. Ja? Entweder ins Negative oder andersrum, wenn du, dann passiert was ganz Tolles. Und da beginnt diese emotionale Abhängigkeit, weil Kinder lernen, verhalte ich mich so, wie ich das möchte, werde ich entweder nicht geliebt oder ich werde geliebt. Aber genau diese Abhängigkeit entsteht sofort und unmittelbar. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, Scheiße.
Plumpsack. Der Plumpsack geht um und hinter voll. Dir war der. Hinter aber dir voll. Ja. Wurde der fallen gelassen.
Voll. Ja. Wo du so denkst, so, oh Mann, okay, alles klar. Also jetzt verstehe ich mich natürlich auf der einen Seite besser, aber pass mal auf, was du da irgendwie so auch in der Erziehung machst.
Ja.
Weil das ist so, wie kommst du da raus, ne? Und wie, hast du da, ja. Aber diese, und dann habe ich überlegt, gab es jemals so eine emotionale Abhängigkeit, wo ich dachte, boah, da kommst du so schnell nicht mehr raus. Da geht es natürlich dann auch um Beziehungen. Und ich glaube, es gab eine, da habe ich wirklich gedacht, da komme ich nicht mehr raus. Das war so grausam. Das hat auch wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis ich da wirklich dann auch raus war. Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, vor 10 Jahren erst war das auch für mich wirklich erst erledigt. Es war jetzt nicht mehr so an der Oberfläche. Aber es war schon so eine Beziehung, die vielleicht auch ein bisschen toxisch war, aber wo ich auch emotional dann doch so drin war, dass ich da ja, abhängig, ja doch, muss eine Abhängigkeit gewesen sein, sonst hätte ich mich da nicht so lange mit beschäftigt. Aber ich habe mich da auch gefragt, wie komme ich um Gottes Willen, wie komme ich da raus? Ich wäre aber nie auf die beiden Fragen gekommen, was treibt mich dazu, mich ständig über andere zu definieren und welche Ängste stecken eigentlich dahinter? Also warum habe ich eigentlich Angst, dass dieser Mensch nicht mehr in meinem Leben stattfindet?
Ich musste bei der Geschichte mit deinem Großvater war es, musste ich natürlich schmunzeln, weil damit wirst du, ich sag mal, bewusst als Kind mit Migrationshintergrund eigentlich ständig gefüttert. Mhm. Du musst immer besser sein, du musst schneller sein, du musst klüger sein, du musst idealerweise auch noch besser aussehen als. Und gar nicht böse, sondern sicherlich auch irgendwo so ein bisschen motivierend. Aber irgendwann, Und das kann ich sicherlich für mich rausnehmen, weil ich habe diesen Werdegang hinter mir. Irgendwann stumpfst du aber auch ab. Also du sagst ja gut, aber ich muss ja immer besser und immer mehr und so weiter. Und dann denkst du dir, gut, ich mache jetzt einfach mal mein Ding und dann gucken wir, wie weit wir kommen. Mhm. Und das hat dann jetzt in meinem Fall toi 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 gut funktioniert. Aber es ist, glaube ich, als Kind, wenn man halt sieht, wie diese Muster insgesamt in der Gesellschaft auch aufgebaut sind, ne? Und angefangen jetzt im Sport, in der Schule ist ja letztendlich der größte Einfluss, weil das ist bei Tageslicht, das ist in der Kernzeit, wo auf die Kinder Einfluss genommen wird und im Grunde mit dem Notensystem, mit setz dich gefälligst hin, lauf, ruf nicht rein und so weiter, werden wir natürlich eigentlich die ganze Zeit fast schon domestiziert, ne? Muss man fast schon sagen. Und deshalb glaube ich, ist das etwas, wo wir eben, so wie ich es eingangs gesagt habe, deshalb sind wir auch alle emotional abhängig. In welcher Form auch immer, weil wir kommen aus diesem Karussell überhaupt nicht raus. Elternhaus, Schule, Sport. Sport ist ja genauso. Wenn du mehr spielen willst, musst du besser sein als Udo. Ne? Oder du musst schneller laufen als Katrin.
Bernd, ja.
Mhm. Ja, so. Und es ist immer das Gleiche. Ne? Und dementsprechend fühlt man sich dann natürlich auch toll, wenn man dann mal schneller gelaufen ist. Aber das ist ja wie, ja, fast schon wie eine Droge, dessen Dosis du immer mehr erhöhen musst, damit du auch immer noch einen emotionalen Kick bekommst. Und irgendwann kannst du die Dosis nicht mehr erhöhen, weil sie dann tödlich ist. Und deshalb ist halt auch wichtig, wenn man irgendwann mal so ein eigenes emotionales Selbstverständnis hat und auch eine gewisse Kontrolle über die Emotionen, dass man dann auch mal Bilanz zieht und sagt, pass auf, ganz einfach, wer tut mir gut und wer tut mir nicht gut? Wer sorgt dafür, dass ich abends nicht schlafen kann? Und zwar auf der einen Seite, weil ich Schmetterlinge im Bauch habe, aber auf der anderen Seite, weil mir die ganze Zeit hier jemand am Brustkorb sitzt. So, und ich glaube, dann ergibt das schon so ein gewisses Bild. Und dann kann man ja auch anfangen, mal so ein paar Linien zu ziehen und zu sagen, okay, wenn ich die Person aus meiner Liste gänzlich entferne, was heißt das beruflich? Was heißt das privat? Was heißt das geschäftlich? Was heißt das sportlich? Und auf einmal ergibt sich ein schönes Diagramm. Und dann merkt man, wie erstmal emotional, wie wichtig es ist, dass man von sich selber abhängig ist. Also, dass man sich selber emotionalisieren kann, und zwar in alle Richtungen. Und wie klein der Kreis der Leute ist, die einem richtig gut tun. Und dann natürlich am Ende sagt, pass auf, das sind meine Leute. Und das geht schnell. Also dafür braucht man gar nicht lange. Es sei denn, man gibt vielen Leuten eine sehr große Rolle in seinem Leben. Und bei aller Liebe, die gibt es nicht. Es gibt wenig Leute, die wirklich eine Rolle im Leben einer Person spielen. Alles andere ist Beifang, alles andere sind Follower, wie man so schön sagen würde. Aber es gibt so richtig einen kleinen Kern positiver wie negativer Menschen. Und auf die muss man sich fokussieren und konzentrieren und vor allen Dingen wirklich um der eigenen emotionalen Gesundheit willen wirklich ausmerzen.
Dazu kommt ja auch, das sagt ja auch nahezu jeder Wissenschaftler in diesem Bereich, bei sich selbst zu bleiben. Also das spricht die sogenannte Selbstliebe oder Selbstakzeptanz zumindest, spielt hier die elementare Rolle. Und das ist dann aber auch etwas, was in diesen Zeiten auch schwierig zu erlangen ist, weil es kommt ein Aspekt mit dazu, mit dem haben wahrscheinlich nicht so viele gerechnet. Vielleicht du auch nicht, vielleicht überrasche auch ich dich mit diesem Aspekt. Denn man sagt immer, Selbstakzeptanz wichtig, Selbstliebe wichtig, um genau eben in diese emotionale Abhängigkeit nicht zu raten. Jetzt kommt aber etwas ins Spiel, was mir komplett so erstmal den Boden wieder weggerissen hat, und zwar die emotionale Abhängigkeit von KI und die Frage, wie die Bindungstheorie unsere Beziehung zu ChatGPT erklärt. Das ist ein Thema, wo ich wirklich gedacht habe, okay, krass, wenn man jetzt, wir sprechen hier von emotionaler Abhängigkeit, sind aber mittendrin schon in der Welt von KI und AI. Und es gibt eine Studie aus Japan, die zeigt, viele sehen Chatbots zunehmend auch als emotionale Stütze. Und die psychologische Bindungstheorie könnte helfen, Mensch-KI-Beziehungen besser zu gestalten. Jetzt gehen wir kurz in die Zahlen rein. Also vielleicht erstmal die Bindungstheorie, wer das nicht geläufig ist, mir war es nicht geläufig, beschreibt, wie Menschen emotionale Beziehungen eingehen und dabei spielen vergangene Erfahrungen, Vertrauen und das Bedürfnis nach Sicherheit eine zentrale Rolle. Um emotionale Tendenzen gegenüber KI-Systemen zu messen, haben sich die Forscher im Rahmen ihrer Studie eine neue Skala entwickelt, die sogenannte Experiences in Human AI Relationship Scale. Berücksichtigt zwei Dimensionen, Bindungsangst und Bindungsvermeidung. Eine hohe Bindungsangst bedeutet, dass eine Person von der KI emotionale Bestätigung erwartet und sich Sorgen macht, dass die Antworten nicht ausreichend sein können. Im Gegensatz dazu zeigt sich eine hohe Bindungsvermeidung durch Unbehagen gegenüber zu viel Nähe zur KI. Betroffene halten lieber emotionale Distanz. Jetzt kommen so ein paar Zahlen. Du weißt, ab und zu bringe ich die ja mal mit in diesen Podcast.
Das ist auch sehr gut.
Im Rahmen der Studie gaben rund 75% der Befragten an, schon mal KI genutzt zu haben, um Ratschläge für persönliche Lebenssituationen einzuholen. Etwa 39% empfanden Systeme wie ChatGPT dabei sogar als konstant verfügbare, verlässliche Begleiter, ähnlich wie Freundinnen oder Familienmitglieder. Und trotz dieser offenbar hohen Akzeptanz betonen die Forscher dann, dass es sich hierbei noch nicht um echte emotionale Bindungen handelt. Immerhin, die Studie zeige vielmehr, dass psychologische Konzepte aus zwischenmenschlichen Beziehungen auch auf Interaktionen mit KI-Chatbots übertragbar sind. Also wir stehen kurz davor, dass man eben, du weißt schon, sich dann beschäftigt und gibt bei ChatGPT ein, sag mal, muss ich sie nochmal anrufen, ja oder nein?
Aber nicht mehr aufzuhalten. Alleine schon, wenn man es jetzt mal rein professionell betrachtet, das ist ja jetzt wirklich so eine, ja, fast schon partnerschaftliche Nutzung. Ne? Also ja, ich meine, viele geben ja einem Chatbot auch mittlerweile einen Namen. Also da wird ja nicht gesagt, ich frage ChatGPT, sondern ich frage XY und oder
Rachel 01.
Ja, richtig, genau. Das Schöne ist natürlich erstmal 24/7. Darf man nicht unterschätzen. Also wenn ich nachts wach werde, brauche ich jemanden zum Quatschen. Ne? Da kann man versuchen, irgendwie die Leute anzurufen. Aber ja, am Ende ist es hier Rachel. Rachel schläft nicht. Ne? Rachel ist da. Sofort. Rachel auf Knopfdruck. Und, aber richtig spannend wird das Thema ja, wenn zumindest aus beruflicher Sicht gibt es das Thema ja schon und wird natürlich auch wie eine Heuschreckenplage, aber sicherlich auch im Positiven, was die Produktivität angeht, einschlagen, ist das Thema natürlich persönlicher KI-Assistent, der auf einen wirklich abgestimmt ist, personalisiert ist. Und das wird man ganz klar auch nutzen im Bereich Therapie, Psychotherapie und so weiter und so fort. Weil letztendlich ist es ja so, in dem Moment, wo eine emotionale Abhängigkeit da ist, die aber total ins Negative abdriftet, Depression, Burnout, bis hin zu Selbstverletzungsgedanken und so weiter und so fort, ist ja teilweise unheimlich schwierig, professionelle Hilfe zu bekommen. Egal, ob da jetzt rein auf gesprächstechnischer Ebene und oder medikamentös. Das heißt, wir werden dann natürlich, und das sehe ich dann zum Teil wirklich als Fortschritt, dann die Möglichkeit haben, uns letztendlich mit einer KI auseinanderzusetzen, die, und jetzt kommt der nächste Punkt, das sehen wir ja bei ChatGPT am besten, die Version 1, November 22 und ich glaube mittlerweile Version 5, September oder August 25, ich glaube August war es. Und dann noch immer noch die Varianten, bitte noch mal per Kohle freischalten. Also das heißt, das wird ein riesen Monetarisierungsthema.
Ja.
Und dann wird man wirklich Ebenen freischalten gegen Geld. Aber auch nicht schlimm, weil letztendlich eine professionelle Unterstützung in menschlicher Form muss man auch bezahlen. So, und das wird aber dann auf einer letztendlich digitalen Ebene stattfinden. Und nochmal die Verfügbarkeit, die man muss fast schon sagen, die Empathie, die in den Antworten und in den Ratschlägen mit verpackt sind mittlerweile, wenn man das mal so rausfiltert als empathisch. Weil viele sagen ja zum Beispiel, boah, die KI ist aber höflich. So, ja, das ist sie, aber das ist normalerweise ein Grund, also es ist eine Basiseigenschaft, die du haben musst. Also wenn dich jemand fragt und du antwortest, ist es idealerweise so, dass du höflich bist. Aber es wird als höflich wahrgenommen und natürlich dann auch auf einer gewissen Art und Weise, wenn dann die KI anfängt mit dir, die duzt dich ja im deutschsprachigen Raum. In Amerika und Schweden und so weiter ist das ja egal. Da ist ja eh dann Du-Form, You-Form. Aber in Deutschland, das fällt ja auf, dass die KI dich duzt. Das heißt, du hast bei dem allerersten Kontakt, hast du schon einen Icebreaker. Und das, Moment mal, der, die, das, was auch, wie auch immer das Pronomen dann ist, kennt mich und versteht mich. So, und in dem Moment hast du natürlich eine ganz andere Interaktion. Und die Frage wird natürlich sein, wie läuft dann der Transfer? Mit anderen Worten, du hast dich mit Rachel oder mit Jack oder mit Günther oder mit wem auch immer digital ausgetauscht. Wie läuft der Transfer? Wie läuft der Transfer in der Partnerschaft? Wie läuft der Transfer in einem beruflichen Spannungsfeld?
Ja.
Und da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob uns da die KI auch ein bisschen hinbringen kann und leiten kann, indem sie dann sagt, ne, folgende Situation wird passieren, so bereitest du dich drauf vor und so weiter und so fort. Bin sicher, dass das alles freigeschaltet werden kann. Aber am Ende, und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig bei allen Hilfen, die wir mittlerweile auch haben, vor allen Dingen eben auch auf dieser Ebene, man ist dann schon in der Einschätzung des Selbstwertes und in dem Durchbringen seiner Interessen und auch vor allen Dingen seiner emotionalen Interessen, ist man auf sich gestellt. Also da muss man schon seinen Mann oder seine Frau am Ende des Tages stehen. Das kann keine Rachel oder ein Jack oder ein Günther übernehmen, sondern da ist man wirklich auf sich gestellt. Aber als Sparringspartner, finde ich, hat das absolut seine Berechtigung und wird noch eine ganz, ganz tiefe Durchdringung in den nächsten Jahren erfahren, 100%.
Was ich daran interessant finde, ist, dass natürlich auch so ein paar Pferdefüße, die es durchaus gibt, wenn es um den Bereich Mental Health geht oder Psychologie geht, dadurch überbrückt werden können. Und dass sich solche Systeme das dann auch zu eigen machen. Ich glaube, wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also versuch mal heute bei einem Psychotherapeuten einen Termin zu kriegen. Also dann wartest du halt einfach auch mal ein halbes Jahr, wenn es gut läuft. Wenn es schlecht läuft, auch mal gerne ein Jahr, weil die Warteleisten mittlerweile einfach ewig lang sind. Zeigt natürlich auch das, was wir, glaube ich, in einer der ersten Folgen gesagt haben, dass Psychologen sagen, Deutschland ist erschöpft. Da können wir dann eben ganz schnell wieder an einen Punkt, wo Ressourcen fehlen. Und Entschuldigung, da finde ich es an der Stelle eben wahnsinnig auch schon wieder gefährlich, dass dann auch KI genau da reinstoßen können, in genau diese Lücke. Und dann sagst du halt, naja, also wird ja auch irgendwo hergespeist, sind bestimmt auch Psychologen, dann stelle ich doch die Fragen einfach in das System, spar mir den Weg, spar mir die Kohle, gut, brauche ich ein Upgrade für 5 € im Monat, auch besser immer noch als, zahlt vielleicht die Krankenkasse, aber anteilig muss ich immer noch was zahlen. Also es gibt jetzt 1000 Gründe, die Lawine der Gedanken könnte man jetzt endlos weiterspinnen, die alle dazu führen, dass man sagt, ja, pff, wenn wir in ein paar Jahren fragen, wo hast denn du deine Therapie gemacht? Und dann sagst du, ja, mit Rachel. Und Rachel ist günstig und kann aber auch viel. Und ich kann dich immer anpingen, genauso wie du sagst, wenn ich im Fußballstadion bin und gerade mich scheiße fühle oder wenn ich, keine Ahnung, ich kann ja immer fragen und emotional abhängig macht sie mich zwar schon, weil ich sie immer verfügbar haben kann und ich bin, da finde ich, ist eben der Fantasie ja überhaupt keine Grenzen gesetzt. Und da muss ich auch ehrlich sagen, da macht es mir auch Angst, weil ich denke, ja, bei vielen Sachen nicht so sehr. Also, dass es Arbeitsjobs kosten wird, klar. Also mittlerweile habe ich das, ne, Check, ohne Haken dran ist so, wir können, unsere Welt wird sich definitiv ändern, unsere Berufswelt wird sich definitiv ändern, weil KI massiv eingreifen wird. Also wir müssen uns darauf einstellen. So, das habe ich abgespeichert. Genauso wie bei selbstfahrenden Autos und so weiter und so fort, ist jetzt für mich irgendwie alles kein Problem im Sinne von, verstehe ich, kann ich mit umgehen, hoffentlich dann, wenn es soweit ist und wenn es auch bei mir dann eingreift in mein berufliches Umfeld. Aber ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass wir, wenn es um Beratung geht, um psychologische Beratung geht, dass wir da schon sind. Hättest du es geglaubt? Also ich, an dem Punkt hätte ich gedacht, nee, da ist die Hürde noch einfach zu groß.
Ist es, und es ist ja, man hat ja, gut, aber das wird sich auch ändern und in Teilbereichen hat sich ja auch schon verändert. Du hattest ja bis vor kurzem auch kein Gesicht. Also am Ende ist es ja letztendlich nur sonst ein paar Zeilen. Und du hast ja nicht so ein Gespür dafür, mit wem du dich dort unterhältst. Ne? Klar, du irgendwann fräst du dich da rein, erinnert mich so ein bisschen an die alten, wie hieß das, StudiVZ, diese komischen Chats, wo dann auf einmal irgendjemand dir geschrieben hat und dann hast du dir, was weiß ich, ausgemalt, die Person kann das und dann hast du darüber irgendwie, ja, du hast dich manchmal sogar ausgeschüttet und ohne zu wissen, wer die Person eigentlich ist, das hat sich auch manchmal strange angefühlt. Und jetzt ist aber so natürlich, du kannst dir Avatare bauen, du kannst dir vor allen Dingen auch richtig eine virtuelle Person ja erschaffen, um es mal so zu sagen. Und deshalb wird das Ganze schon eine Dynamik bekommen, wie wir sie wahrscheinlich auch, also das wird wahrscheinlich eher wie so ein Güterzug an uns vorbeirauschen und nicht in Häppchen, weil dafür ist die Entwicklung zu stark. Aber ich glaube, dass man in so einem Zusammenhang, wenn man sich der Situation bewusst ist und auch des Spiels, mit wem rede ich da, wenn man sich da auf eine gewisse Art und Weise öffnen kann und letztendlich so ein bisschen den Spiegel oder sich selber den Spiegel vorhalten kann und sagen kann, okay, welche Menschen in meinem Umfeld beeinflussen mich negativ, schaffen es mich emotional zu destabilisieren und vor allen Dingen auch immer wieder alte Wunden aufzureißen, dann wird dir in dem Fall diese Person und vielleicht dann so als Coach oder als Sparringspartner die KI letztendlich schon zeigen, dass du deine wunden Punkte erkennst und versuchst dich natürlich auch selber irgendwo ein bisschen zu heilen. Und ich glaube, dass für viele dann die Hürde, darüber zu sprechen, mit einer KI sicherlich auch irgendwo entspannter werden kann. Und deshalb werden wir da sicherlich auch Entwicklungen sehen, die eben meiner Meinung nach auch fortschrittlich sind. Wir brauchen nicht darüber sprechen, dass jede, vor allen Dingen jede menschliche Erfindung auch ihre Nachteile hat. Aber ich glaube, wir werden da schon sehr, sehr viel in den nächsten Jahren und wenigen Jahren auf uns zurollen sehen und mal sehen, wie es uns emotional packt. Weil das ist ja immer noch ein Thema, wenn es um KI geht, dass man immer sagt, ja, aber das hat keine Emotionen. Das kann nicht die menschlichen Emotionen ersetzen. Ich glaube, es geht auch nicht um Ersetzen von menschlicher Emotion, sondern um Verstehen. Und technisch, ein technisches Verständnis kann kann eine KI allemal aufbringen. Für viele Menschen wäre es übrigens gut, auch ein technisches Verständnis für die Emotionen vieler Leute zu entwickeln. Also da können wir sogar von der KI was lernen.
Perfektes Schlusswort eigentlich. Nehmen wir einfach mal mit in die nachdenklichen Stunden des Wochenendes. Vielen Dank dafür. Und ja, war spannend. Wir bleiben dran, auch an den modernen Flanken der mentalen Gesundheit. Danke, lieber Burak, für heute und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ein wunderschönes Wochenende. Bis
bald. Ich frage mal jetzt Rachel, wie es ihr so geht.
Mach das. Bis dann, ciao.
Bis dann, tschüss.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.